Die nächsten beiden Tage nach der Eröffnung der dritten Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis wurden tagsüber durch die Workshops und abends durch Kulturveranstaltungen, für die jeweils ein Kontinent verantwortlich zeichnete, ausgefüllt. Hier ein kurzer Ausschnitt aus dem europäischen Abend.
Hello everybody, guys. We want to sing a song against the war in Ukraine. We are women, together, strong. And we want to finish this awful war. Wir sind diese Kinder ohne Menschen, Horten, Sechten, Furt. In der Streit um Infusieren wurde verloren und vermord. Nun ist der Inset Ukraine, gister Syrien, Afghanistan. Maar het gaat altijd ten koste van de gewone vrouw en de gewone man.
Den Workshop, in dem unterschiedliche Strategien zur Förderung gewerkschaftlicher Arbeit von Frauen vorgestellt und diskutiert wurden, leiteten unter anderem die Verdi-Frauen. Dazu Merell, die auch Mitglied des Bezirksrates von Duisburg ist.
Ich bin aber auch ein aktiver Mitglied. Ich bin im Fachbereichsvorstand ein Mitglied in Duisburg. Ich bin im Migrationsausschuss Duisburg, Landesmigrationsausschuss und Bundesmigrationsausschuss, ebenfalls gewählter Mitglied, noch aktiver Mitglied. Und ich bin aber auch auf der Landesebene im Bereich Sozial und Erziehung tätig, aktiv tätig und bringe mich dort ein, beziehungsweise die Belange der Erzieher und der Pädagogen, Sozialarbeiter ein. Ich bin selber auch eine Sozialarbeiterin und arbeite in Migrationsberatung tätig.
Wir waren ein Workshop, in dem am Ende nicht nur eine Resolution stand, die nach einer Generalversammlung verabschiedet oder eben nicht verabschiedet wird, aber verabschiedet wird, nehme ich jetzt an. Aber es gab nicht nur diese Resolution, sondern als aktiven Beitrag zur Vernetzung wurden zwei Menschen auserwählt, die eine Website organisieren, auf der sich Frauen international vernetzen können, um auf die Missstände international aufmerksam zu machen und sich da auch solidarisch zu erklären. Die Frage ist eigentlich, warum erst jetzt?
Ich denke, auf der nationalen Ebene gibt es unheimlich viele starke Frauen, die sich auch gewerkschaftlich stark machen, auch in der Arbeitnehmerinnenbewegung sehr stark sind, aber die Vernetzung, internationale Vernetzung, also hat leider ziemlich spät angefangen, aber ich denke, es ist nie zu spät, irgendwann müssen wir damit starten. In unserem Workshop Arbeitnehmerinnen und Gewerkschaftlerinnen ist sehr, sehr deutlich geworden, mit den Beiträgen aus unterschiedlichen Ländern wie die Türkei, Niederlande, Mexiko, Spanien, Nepal, also Bangladesch ist es unter anderem. Es waren viel mehr Teilnehmerinnen, die aus ihren Situationen heraus und arbeitnehmerischen Kämpfen berichtet haben und über die Missstände in ihren Arbeitsbereichen berichtet haben. Es ist uns aufgefallen, dass die Schicksale der Arbeitnehmerinnen in jedem Land, die berichtet wurde, auch mit den Arbeitnehmerinnen aus den anderen Ländern sich sehr ähneln. Die Arbeitnehmerinnen haben, insbesondere die Arbeitnehmerinnen, haben unheimlich viele Probleme, die nicht nur aus ihrer Funktion, der Tätigkeit, sondern auch aus ihrer Rolle als Frau herauskommt. Ich finde das ganz toll, dass wir so eine Resolution abgeschlossen haben, dass wir uns vernetzen werden, dass wir zusammenhalten werden und dass wir uns auch international gegenseitig unterstützen werden, weil das sehr, sehr wichtig ist für unsere zukünftige Arbeit und weil die Frauen auch spüren müssen, deutlich spüren müssen, dass sie in ihren Kämpfen nicht allein sind, sondern wirklich europaweit, weltweit auch Unterstützung von anderen Frauen erfahren.
Genau, das war sonst immer bei den Weltfrauenkonferenzen der Fall. Da haben sich dann die Frauen getroffen und jetzt wird die Plattform eingerichtet, um auch zwischen den Weltfrauenkonferenzen miteinander arbeiten zu können. Das ist das eine. Und du hast angesprochen, die manchmal nicht Wertschätzung der gewerkschaftlichen Arbeit der Frauen. Also das war auch so ein Thema, dass eben oft die wesentlichen Positionen in Gewerkschaften männerdominiert sind. Was ist da so deine Wahrnehmung?
Ich bin ein Mitglied der Verdi, hatte ich ja gesagt. Es gibt unterschiedliche Gewerkschaften, die hauptsächlich mehrheitlich männliche Mitglieder haben. Aber genau bei der Verdi ist das anders. Wir haben mehr als 50% weibliche Mitglieder. Aber trotzdem, wenn man so guckt, die wichtigen, entscheidenden Positionen, also je höher man guckt, desto mehr wird es auch deutlich, werden trotzdem noch von Männern besetzt. Ich fände es sehr gut, dass da auch eine Frauenquote in dem Bereich gesetzt wird, wobei ich aber auch anmerken muss, dass inzwischen in vielen niederen Bereichen schon eine Frauenquote, zumindest bei den ehrenamtlich Tätigen, so wie ich, ehrenamtlich aktiven Mitgliedern, die aktiv mitarbeiten, darauf geachtet wird, dass eine Frauenquote eingerichtet wird. Aber meinerseits wäre es natürlich wünschenswert, dass auch in höheren Positionen, entscheidenden Positionen, auch Frauen entsprechend vertreten sind.
Aber dir ist schon klar, was du gesagt hast. Ehrenamtliche Arbeit können Frauen machen, aber dann, wenn es bezahlt wird in der Gewerkschaft, sind die Männer vorne dran.
Das stimmt. Deswegen jede Plattform, jede Gremium und überall würde ich, möchte ich, tue ich auch gerne dafür nutzen, um darauf zu plädieren. Ich bin, wie ich eben gesagt habe, in Landes- und Bundesmigrationsausschuss auch ehrenamtlich tätig. Und mit den anderen Mitgliedern, die dahin gewählt worden sind, die mit mir zusammen ehrenamtlich tätig sind, betonen wir auch sehr oft, dass nicht nur Männer, auch Mitglieder mit Migrationshintergrund in wichtigen Positionen, aber auch in hauptamtlichen Tätigkeiten entsprechend reinkommen und auch Positionen besetzen. Das ist auch ein Wunsch von mir.
Ja, das ist ein Fight, würde ich sagen, ja. Weil ohne Kampf wird es nicht gehen.
Genau, genau. Und ich denke, wenn solche Positionen verteilt werden, sollte eine Gewerkschaft unbedingt darauf achten, dass die Frauen auch in entsprechenden Gremien vertreten sind und dass sie auch bei den Entscheidungen mitwirken, mitentscheiden.
Ja, sonst wirkt die Gewerkschaft auch unglaubwürdig.
So sehe ich das auch.
Okay, da sind wir uns einig. Und noch eine Wahrnehmung von mir, und zwar die Frau aus Südafrika hat zum Schluss unseres Workshops was Wichtiges gesagt. Sie hat gesagt, wir sind wie Metall, sie kommt aus der Metallgewerkschaft und sie lässt sich nicht verbiegen und sie hofft, dass die deutschen Gewerkschaften auch etwas daraus lernen könnten.
Ich denke, nicht nur die deutschen Gewerkschaften, sämtliche Gewerkschaften sollten daraus was lernen. Und das ist sehr wichtig. Was ich weiß, vielleicht dazu so ergänzend, es ist schwer, die Frauen für politische Arbeit und gewerkschaftliche Arbeit zu gewinnen, oft. Oft schwierig. Aber wenn sie einmal drin sind, die sind sehr stark. Und da bin ich auch ihrer Meinung. Da lassen die Frauen sich auch schwer biegen oder umrempeln. Die sind wirklich stark und die setzen sich auch ein.
Und wenn du nach den Gründen für das mangelnde gewerkschaftliche Engagement von Frauen, zumindest in höheren Positionen, wenn du da so ein bisschen überlegst, ist es die Kinderbetreuung, der Haushalt, ist es die Kleinfamilie, die die Frauen stärker in der Arbeit beansprucht? Ist es das?
Also ich denke, es gibt auch Frauen, die sich nicht trauen. Je höher man kommt, desto dünner wird auch die Luft. Okay. Deswegen trauen sich auch manche Frauen nicht. Aber es ist nicht der einzige Grund. Der andere Grund ist, die arbeitende Frau hat immer noch doppelte Belastung. Mit Kinderbetreuung, mit Betreuung und Pflege von eventuell älteren oder behinderten Familienangehörigen. Neben dem Job. Mit Haushalt, mit alles drum und dran. Es ist leider immer noch, es wird in der Gesellschaft als Frauenarbeit gesehen, auch wenn das nicht ausgesprochen wird. Aus dem Grund, wenn man höhere Positionen besetzt, muss man auch natürlich viel mehr Zeit und Kraft dafür investieren.
Ja, ich finde, du hast auch schon einen richtigen Punkt gesagt, sie trauen sich nicht. Also als Frau musst du das nötige Selbstvertrauen haben und die nötige Durchsetzungsfähigkeit, wie Männer das ganz selbstverständlich machen.
Genau, und auch gegen, sage ich mal, manchmal abwertende, manchmal erschreckende Reaktionen der Männer auch standhalten können. Kraft und Position zeigen und sagen nein, auf den Tisch hauen und sagen nein. Das ist meine Meinung und das vertrete ich. Ich lasse mich jetzt von niemandem überrempeln. Und das ist sehr schwer.
Jetzt zuerst Musik afghanischer Frauen und danach ein Gespräch über deren Situation in Afghanistan, auch über die Folgen des westlichen Engagements dort.
Ich bitte um diese Konferenz, das lasst die afghanische Frauen nicht alleine, dass unsere Frauen einfach zu Hause in einem Gefängnis und ohne Bildung zu bleiben.
We hope for this conference to not leave the Afghan women alone and to stand together with them.
Gegangen sind und gegen Taliban, gegen Panzer, gegen Waffen ihre Stimme hochgehoben haben und haben gesagt, ihr seid nicht von uns.
Are you coming directly from Afghanistan?
Yes, I came directly from Afghanistan to attend this very important gatherings, which I was invited for to represent my organization, the Revolutionary Association of Women of Afghanistan. And it's not been easy. We worked for it since months. By the very hard work of my German friends of Courage, it's been possible to bring me here. Because of the all visa procedures and not having embassies and airports in Afghanistan, it was not easy to arrange it.
Yes, I know. And when you will tell the people in Germany, how is the situation of women in Afghanistan? And you have a priority to tell, what's the first thing you will tell?
Well, it's always been tragedies following one after another for the Afghan women, because in any country, any region, when war is going on, when crisis is going on, and especially in those countries where Islamic fascists and Islamic fundamentalism is in power, women suffer more. We always say that women are the first and the most easy victim of the fundamentalism. But of course, the United States occupation also give more power and strength to these local Afghan fundamentalists who always been backed by the CIA and by the Pakistani intelligence of ISI. The situation of women today, when we see under Taliban, they are completely deprived of the very basic rights such as education, having access to healthcare, having the freedom to choose the job they want, having freedom of traveling around. They always should be accompanied by a male relative, which is, can be only husband, father, or brother. And we have a large number of widows who are the only breadwinner for their families. And of course, they face lots of problems. All the government employees are not allowed anymore to come for their jobs. And of course, it's a question how they survive. Women are forced to use the burqa, the long veil that covers them from head to toe. And even Taliban ordered that it should be in the black color, not any women should not wear colorful dressings. And all these everyday restrictions that is imposed by Taliban and discrimination in different forms against women.
Welche Folgen hatte die US-Okkupation für die Freiheit der Frauen in Afghanistan?
Well, I think the deepest and the worst effect of this occupation was bringing the fundamentalists back in power. After September 11, when the United States sent its military and established its military bases in Afghanistan, they also brought to the government the most hated and known fundamentalist leaders of Northern Alliance in that time mostly, that they name like Gulbuddin, Rabbani, Massoud and others, to once again, they were those fundamentalists who were given the large part in the government. And then Karzai and Ghani administration, you know, they were known for their corruption, they were known for their violence, they were known for their insecure, they made situation even more insecure. And all this, of course, affect the everyday life of all people of Afghanistan in general. We were living as a population, which women were, of course, 50% of the population. We were living in a situation which was absolutely insecure. We were facing bombings. We were facing suicide attacks every day, every single day. Any student who wanted to go to school, they were not sure whether they will be back in the evening or not. Too many suicide attacks that was happening in every part. The schools, hospitals, universities were under these kind of attacks.
Ja, genau. Also, sie hat so kurz zusammengefasst gesagt, dass die US-Besatzung die Korruption und die Herrschaft der Taliban befördert hat. Meine Frage ist auch, es wurde beklagt, dass nach dem Abzug der US-Amerikaner, der ja ein bisschen abrupt kam, die Schulen für die Mädchen geschlossen wurden. Das heißt, die Schulen für die Mädchen waren vorher offen. Education for girls are allowed under the US.
Yeah, it was allowed. Legally, yeah. It was allowed. But practically, in many places, there were no schools because of the corruption, because of the fundamentalist rules, because of the fundamentalist parts in the government. They were also discriminating women. And that's why what we were saying, what they were claiming was completely different from what they were doing.
Yes.
For example, the Minister for the Education was very famous because he had established schools only in words, not practically. These schools didn't exist. And all the funds, all the money from the international donor went to the pocket of this minister and also his colleague.
Also die Korruption spielt eine wichtige Rolle. What do you think is the solution of the situation? What can be a solution of the situation?
Well, definitely the solution is not something easy, it's not something short, it's not something that we can do it within a few months or even within a few years. Because in societies of Afghanistan, in one side there's the meddling of different countries. Of course, the United States as an imperialist country and also the other Western governments, but the meddling of the neighboring countries and neighboring intelligences such as Iran and Pakistan is very much important. Turkey, which is far from Afghanistan, but has a strong presence. Now, since Taliban got the power, of course, China and Russia. As I told you the other day, that Afghanistan is a battleground for all these intelligences, for all these governments to achieve, to reach to their own interests. And on the other side, we see that Afghan people are deprived of the education. They should be educated. They should be given awareness. They should be, the consciences of the people should be raised. They should be mobilized through the, they should be encouraged for the political work, for the political agitation, for establishment of different political forms, and to start an uprising against these fundamentalist leaders and against these government, against this occupation, but in an organized way.
Yes.
And working for democracy, we especially emphasize that it should be a secular democracy, because if the religion is not separated from the politics, sure, from the government, of course, according to the experience that Afghanistan had, this can be used in a negative way against.
Yes, but you need money and you need structures.
Of course.
Yes.
Of course, for this is need. But the most important thing, that once people are rising, people are standing up, and they are ready to protest, then they get the enough power. But now the people are completely hopeless. They are disappointed. They don't have a good leadership, a suitable leadership for themselves. And that's a pity.
Von meiner Gesprächspartnerin wurde am Ende die tiefe emotionale Erschöpfung angesprochen, die im Augenblick einen Widerstand gegen das Taliban-Regime fast unmöglich macht. Meine letzte Gesprächspartnerin in dieser Sendung ist Birgit von den Courage-Frauen. Sie leitete den Workshop zum Thema Etablieren überparteilicher Zusammenarbeit.
Ich heiße Birgit und bin vom Bundesvorstand von Courage.
Und was treibt dich hierher?
Was treibt mich hierher? Der Kampf um die Rechte der Frauen, ganz allgemein.
Genau. Und gibt es so eine Prio-Liste, wo du sagen würdest, das sind die wichtigsten Ziele oder das ist das wichtigste Ziel, was wir erreichen wollen? Vielleicht so die ersten drei?
Ja, also wir haben ja jetzt vorhin schon ein bisschen was gehört von den Frauen in Palästina, in Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Rojava. Mich treibt es halt um, dass man diesen Frauen irgendwie hilft, dass sie ihren Kampf gewinnen. Das ist eigentlich so mir das Wichtigste im Moment.
Und wenn du jetzt an die Frauen in Deutschland denkst, wir sind ja auch nicht gerade gleichberechtigt, würde ich jetzt mal so sagen, welche Ziele hast du für die deutschen Frauen?
Ja, also für deutsche Frauen oder deutschsprachige Frauen wünsche ich mir einfach die Gleichberechtigung, natürlich auf jeden Fall in allen Bereichen. Also bei mir persönlich ist es auch so, dass ich noch über 20% weniger Gehalt kriege als meine Kollegen, die das Gleiche machen wie ich. Aber was mir noch wichtiger ist, ist im sozialen Bereich, dass da halt einfach die Absicherung da ist. Zum Beispiel Frauen, die wenig Rente kriegen, gibt es eine Forderung, dass praktisch alle Menschen einen gleichbleibenden Grundbetrag bekommen. Und das wäre mir eigentlich wichtig, damit alle Frauen leben können und nicht Flaschen sammeln müssen.
Ja, bloß dann erledigt sich die Verelendung des Proletariats. In dem Augenblick, wo wir ein gesichertes Grundeinkommen haben und auch dann Bildungsmöglichkeiten natürlich, also es gehört ja dann dazu, es gibt Zeit und gesichertes Grundeinkommen, da geht es den Menschen schon richtig gut.
Ja, das Grundeinkommen soll ja jetzt nicht so hoch sein, dass man sich auf die faule Haut legen kann, auf Deutsch gesagt. Also das muss schon ein Anreiz da sein, dass die Leute auch weiterhin arbeiten und ja, was für sich selber tun, sich selber ein Einkommen erarbeiten können.
Genau, dass die Leute, was du gesagt hast, nicht Flaschen sammeln müssen, sondern würdigere Arbeit leisten können. Du warst sicher schon bei mehr als einer Weltfrauenkonferenz dabei. Wenn du so die Entwicklung ansiehst, was ist neu hier?
Also ich war auf der Weltfrauenkonferenz in Nepal vor 6 Jahren. Es ist rein vom Äußerlichen her alles schon ziemlich anders. Also Nepal war die Organisation wahnsinnig gut, obwohl die in Nepal vorher ein Erdbeben hatten. Es gab einen Boykott der indischen Regierung gegenüber Nepal, also die haben keine Lebensmittel mehr bekommen. Und trotzdem war die Organisation wahnsinnig gut. Das ist mal das Erste. Und dann inhaltlich, wir sind einen großen Schritt weitergekommen, weil wir haben ja auch in Nepal vereinbart, dass wir in den 5 Jahren, aus denen jetzt 6 geworden sind, an den Themen weiterarbeiten. Wir hatten ja dann das Seminar in Indien. Ich war 2016 auch mit der Delegation in Kurdistan mit dabei. Und so diese Bildungsarbeit allgemein, die ist schon vorangeschritten. Also, und ich denke, ich sehe es jetzt auch, ich hatte ja den Workshop Überparteilichkeit. Da sehe ich auch den Fortschritt, dass zum Beispiel jetzt gibt es eine afrikanische Organisation, die arbeitet auf unseren Grundlagen, also auf den Grundlagen von Courage. Das ist ja überparteilich, demokratisch, international und finanziell unabhängig. Und das ist in Afrika, denke ich, eine ganz große Entwicklung, dass eine Frauenorganisation das schafft, auf eigenen Füßen zu stehen. Weil es ja in den meisten Ländern der Welt ist es ja so, dass die Frauenorganisationen von Parteien oder anderen Organisationen abhängig sind und deren Meinung vertreten müssen. Und das ist uns halt sehr wichtig, dass wir unsere eigene Meinung vertreten können und unabhängig sind von anderen Meinungen.
Ja, und euch auch, sagen wir mal, nicht männlich dominieren lassen müsst. Das würde ich jetzt mal so sehen. Und wenn du jetzt von deinem Workshop berichten kannst, welche Länder waren da noch vertreten und wie waren die Erfahrungen von organisieren können der Frauen?
Ja, also gerade es waren Afrika, Tunesien und Deutschland vertreten. Afrika habe ich ja gerade schon erwähnt. Also was dazu noch zu sagen wäre, das Organisieren ist natürlich nicht einfach. Also es ist ein täglicher Kampf. Und es ist so, es ist aber in allen Ländern so, dass die Frauen aus den Frauenorganisationen wirklich zu den Frauen nach Hause gehen und mit denen sprechen, damit sie sich organisieren. Es gibt in dieser afrikanischen Organisation speziell gibt es auch immer Bildung. Also es gibt immer Seminare und Workshops regelmäßig, an denen die Frauen sich dann eben weiterentwickeln können, was diese politische Bildung angeht. In Tunesien, da hatten wir jetzt eine junge Frau dabei, die nicht organisiert ist, die aber sehr, sehr aktiv ist, trotzdem in verschiedenen Frauenorganisationen und die konnte auch sehr lebendig berichten. Also es gibt sehr viele Streiks der Frauen, die werden immer noch durchgeführt oder auch geduldet von der Regierung, obwohl sie offiziell verboten sind. Das ist ein ganz großer Vorteil in dem Fall. Und es ist halt auch, sie sagt auch, eine Menge Arbeit an der Basis natürlich.
Streiks wogegen? Hat sie auch irgendwelche Beispiele genannt, weswegen die Frauen auf die Straße gehen?
Nee, das nicht, aber es sind halt, ja, allgemein, wenn irgendwo die Frauenrechte missachtet werden, dann gehen sie halt auf die Straße. Ja. Das ist natürlich eine Sache hier in Tunesien, also erstmal 98% Muslime, also das ist ja schon ein wahnsinnig hoher Anteil, muss man sagen. Und dass die Frauen dann eben auch so erzogen sind und dass sie zu Hause sind, Kinder erziehen, kochen, waschen, putzen, da muss man sie einfach mal ein bisschen rausholen. Also das ist natürlich schwierig und da kommt jetzt wieder praktisch das Beispiel aus Afrika ins Spiel. Man muss als Frauenorganisation einfach zu den Frauen direkt hingehen und mit ihnen persönlich sprechen.
Und Bildungsarbeit ist halt das Wesentliche, mit ihnen persönlich sprechen und es setzt auch voraus, dass sie die Zeit dazu haben, dass sie nicht so eingespannt sind im täglichen Kampf ums Überleben, dass sie sagen, nee, also es geht um unser Brot, um unseren Maniok, um unseren Reis, aber nicht um das Lesen lernen können.
Ja gut, das Lesen lernen können ist jetzt vielleicht auch schon in dem Moment ein großer Schritt. Aber man muss klein anfangen. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, ich gehe zu den Frauen nach Hause und wasche mit ihnen mal das Geschirr ab zusammen und während wir abwaschen, unterhalten wir uns. Dann ist der Frau geholfen und mir ist auch geholfen.
Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, leider noch nicht.
Frauen und Männer aus 44 Ländern sind nach Tunis gereist, um an dieser Konferenz, die noch bis Freitag, den 9. September andauert, teilzunehmen. Ein sehr bunter Mix unterschiedlicher Charaktere und alle diese Frauen haben Anliegen, die sie auch äußern wollen. Am letzten Tag, dem Freitag, findet die Generalversammlung mit der Verabschiedung erarbeiteter Resolutionen statt. Die beiden Tage vorher berichten gewählte Delegiertinnen über die Situation in ihren Ländern. Und ich sage für heute Tschüss aus Tunis.